Willkommen bei Kino Korea. Willkommen zu einer neuen oder alljährlichen Edition von der Pyeongchang Edition, der Busan Kiosk Edition quasi. Ich habe irgendwie gar nicht drüber nachgedacht oder mir ist gerade bewusst geworden, dass ich ja eigentlich die letzten Jahre, ich glaube, ja, auf jeden Fall 23 und 24 immer eine Pyeongchang-Folge aufgenommen habe, also mit netten Leuten über das Festival gesprochen. Und zwar, ja, jetzt sitze ich heute an einem CU. Und ja, dieses Jahr kann ich das gar nicht machen, weil dieses Jahr gibt es gerade zumindest keine anderen Menschen, mit denen ich mich jetzt hier unterhalten kann. Ich habe natürlich viele Leute kennengelernt, aber irgendwie keine Zeit mehr, die jetzt nochmal zu treffen und aufzunehmen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich zeichne jetzt alleine eine Solo-Folge auf. Total ungeplant, weil ich mich gerade eigentlich nur noch hier hinsetzen wollte und ein alkoholfreies Bier trinken wollte und irgendwie so ein bisschen den Tag Revue passieren lassen. Aber jetzt zeichne ich diese Podcast-Folge auf und vielleicht gibt es auch ein Video dazu. Jedenfalls filme ich mich auch gerade, weil das geht sowieso. Also das Mikrofon funktioniert sowieso an die Kamera angeschlossen. Mal gucken, ob ich mich ob ich das irgendwie auch noch anders verwende. Also, ich könnte gerade mal durchziehen, wie viele Filme ich eigentlich gesehen habe. Es hat angefangen für mich, das Festival, eigentlich schon am 12. September in Seoul. Da habe ich nämlich einen sogenannten Screening Room besucht vom Busan Film Festival. Und habe mir dort in diesem Screening Room, es war eigentlich nur ein Büro, habe ich mir The Mutation von Chin Tzu-won und Freaky Freaky Freaks angesehen von, ich muss jetzt immer so ein bisschen auf meine Letterbox-Liste gucken, Han Chan-luk. Und das habe ich gemacht, weil ich ein Interview hatte mit einer Schauspielerin, aber oh, ich gerade merkt, ich bin ein bisschen durch von den ganzen Filmen. Klar, mit Lee Joo-young hatte ich ein Interview und deswegen wollte ich mich auf den Film vorbereiten. Lustigerweise hat sich dann rausgestellt beim Interview eine Woche später, dass sie den Film auch noch nicht gesehen hat und wir haben dann quasi auch ein bisschen über viele andere Themen gesprochen. Das werdet ihr dann auch bald bei Kino Korea hören. Es ist ein langes Gespräch geworden mit Lee Joo-young und deswegen werde ich da auch ein bisschen Zeit investieren müssen, das irgendwie zu übersetzen oder überlegen, wie ich euch das präsentiere. Und dann dachte ich an dem Tag, aber am 12., als ich mich dann aufs Interview vorbereitet habe durch den Film, dass ich dann mir auch noch einen anderen Film angucken kann, weil dieser Screening Room war eben so ein Büro, wo auf diesen Computern fast oder ziemlich viele Filme installiert waren, die man sich da angucken konnte vom Festival. Und da ich dann dachte, okay, ich spare mir jetzt eben dann schon mal, ne, ich spare mir dann quasi einen Film, den ich auf dem Festival nicht mehr sehen muss und vielleicht sowieso kein Ticket bekomme. Das sah ja schlecht aus am Anfang. Also der Andrang dieses Jahr war extrem hoch auf die Tickets. Ich habe tatsächlich dann im Nachhinein oder letztendlich war ich dann doch Glück, hatte ich dann doch Glück und habe nur People Upstairs nicht bekommen. Aber den, ja, der ist, glaube ich, so groß, der Release, dass der irgendwie dann vielleicht auch auf Netflix Korea landet oder vielleicht auch auf unserem Filmfestival läuft. Wenn ich unser Filmfestival sage, meine ich natürlich das Project K Festival in Frankfurt. Dort zeigen wir ja die relevanten Filme eigentlich auch jedes Jahr. Und dann bin ich am Dienstag darauf, also am 16. September, nach Busan gefahren und habe mir dann dort am 17. No Other Choice von Park Chan-wook angesehen, inklusive Pressekonferenz, wo ich ihn dann zum ersten Mal mit allen SchauspielerInnen gesehen habe. Und das war schon ein großer Moment, weil da wusste ich ja schon, was ich euch noch nicht gesagt habe, dass ich ihn interviewen werde zwei Tage später. Und das war dann auch, ich habe mich dann direkt abends noch in ein Café gesetzt und diese Fragen vorbereitet. Und die wurden als sehr gut befunden, hat mir zumindest die Frau von der Agentur gesagt. Und ich glaube auch, dass die Fragen so gut waren, ich will mich jetzt nicht selbst loben, es wurde mir ja zugetragen, und dass mein Account auch irgendwie so mit viel Leidenschaft betrieben war, das ist so ein bisschen für mich die Erklärung, warum Park Chan-wook oder diese ganze Agentur auch dem Interview zugesagt hat. Denn es ist ja wirklich ja nicht selbstverständlich, dass er in ein deutschsprachiges Medium kommt, was ja dessen Reichweite, da bin ich mir auch im Klaren drüber, noch überschaubar ist. Also ich meine, auf Instagram habe ich knapp 3000 FollowerInnen, das ist im Moment ja auch mein Hauptoutput. Trotzdem ist es natürlich nicht vergleichbar mit einem viel größeren Kanal. Und ja, deswegen freue ich mich natürlich, dass es einfach geklappt hat. So No Other Choice muss ich da noch viel zu sagen. Ich werde auch eine eigene Podcast-Folge zu dem Film aufnehmen natürlich. Er wird im Februar starten. Es ist eine Buchverfilmung von Westlake. Der Roman kam 97 raus. Und es geht um einen Mann. Mansu heißt er in dem Film, also die Geschichte ist quasi nach Korea übertragen worden, es geht um Mansu, er verliert seinen Job in einer Papierfabrik und da er keine andere Wahl hat, seiner Meinung nach, fängt er dann an, seine Mitbewerber auf neue Stellen umzubringen und das ist im Wesentlichen der Aufbau, mehr möchte ich nicht verraten, vielleicht wollt ihr auch gar nicht mehr darüber hören und ja. Das war so der Anfang des Festivals für mich. Dann habe ich mir noch einen Screener von Good News angesehen, den kommenden Netflix-Film, über den ich jetzt auch gar nicht so viel reden möchte. Auch dazu werde ich sicherlich noch eine Podcast-Folge machen, vielleicht auch eine alleine, weil das Interview möchte ich eigentlich auch veröffentlichen, wenn der Film rauskommt, Mitte Oktober, glaube ich, mit Byung Sung-hyun, dem Regisseur des Films, der unter anderem auch Kill Bill Soon und Kingmaker gemacht hat. Und in Good News geht es eben um einen Vorfall, um eine Flugzeugentführung einer japanischen linksextremistischen oder sogenannten kommunistischen, könnte man auch sagen, Organisation, wie es in den 70ern einige auf der ganzen Welt gab. Wir hatten in Deutschland ja auch die RAF und die haben eben ein Flugzeug entführt, was dann aus gewissen Gründen auf dem Gimpo Airport in Seoul zwischenlandet. Und dann gibt es da eben ja Überlegungen, was macht man jetzt mit diesem Flugzeug voller Geiseln, und das ist eben der Film. Ich werde jetzt nicht zu allen Filmen was sagen, vielleicht werde ich eher noch so die hervorheben, die ich auf Instagram, ne, ein bisschen Eigenwerbung, die ich da nicht komplett abdecken werde, sondern die ich eher so mittelmäßig bis okay fand. Project Y, ein Film, ein Thriller mit Chan Dong-soo in der Hauptrolle, also die Hauptdarstellerin aus Burning, die ich ja irgendwie eigentlich verfolge und ihre Filme auch größtenteils mag. Project Y ist einfach ein Rachefilm, also ein Film, wo es um die Beschaffung von Geld geht und Leute gönnen sich nichts und es ist im Gangstermilieu und. Also muss man da mehr zu sagen. Es ist ein solider Film, muss ich sagen. Also kann man nicht viel falsch mitmachen, aber es ist eben auch keine große Genre-Überraschung. Boss fand ich ganz grässlich. Das ist der diesjährige Chuseok-Film. Es ist einfach gar nicht mein Genre. Diese quirky, super überdrehten, auch teilweise overacteten, Komödien, also vielleicht eher sowas in die Richtung Extreme Job. Viel alberner als Roundup zumindest. Es geht um einen Nachfolger einer Gangsterorganisation, der aber gar nicht der Boss sein will und dann eben versucht, sich mit Tricksereien aus dieser Verantwortung rauszustehlen. Fand ich eher nervig. Wie spricht man den Film eigentlich aus? Route 2, ein Film, bei dem ich extrem müde war, ein Coming-of-Age-Film, wo es um eine junge Frau geht, die schwanger wird. Für mich auch kein richtiges Highlight. Da läuft aber auch im Wettbewerb hier. In Busan gibt es nämlich dieses Jahr zum ersten Mal einen Wettbewerb, muss man vielleicht wissen, neben den anderen Sektionen, die eigentlich so ausfallen wie jedes Jahr. Also es gibt Vision Korea, dann Vision Asia, also da einmal laufen halt koreanische Filme in der Sektion, einmal asiatische Filme vor allem. Dann gibt es Special Premiere, wo dann eben so diese Netflix-Filme zum Beispiel auch laufen. Und es gibt eben, ja, das sind so die Sektionen, die mich eigentlich am meisten interessieren, weil ich ja die koreanischen Filme abdecke. Wie geht's weiter? My Home, ein Horrorfilm, den man auch, glaube ich, total vergessen kann. Also ich schaue mir eben jedes Jahr hier ganz gern so einen Horrorfilm an, der dann so forgettable und trashig und furchtbar ist. Das heißt, My Home, muss ich, glaube ich, auch nicht viel drüber sagen. Es geht worum geht es eigentlich nochmal? Um Fluch in einem Haus. Be My Baby, den Film habe ich schon wirklich fast wieder vergessen. Es lädt auch gerade mein Letterbox nicht. Be My Baby, was war das nochmal? Ach genau, das war so ein, der Film war eigentlich ganz cool. Da kam ich aber 10 Minuten zu spät ins Kino, weil ich an dem Tag Probleme hatte, ein Taxi zu finden. Es hat geregnet und KoreanerInnen mögen Regen überhaupt nicht. Und dann waren die Taxis alle weg und dann kam ich ein bisschen zu spät ins Kino. Ich war natürlich sowieso auch spät dran. Ich will jetzt da niemanden verantwortlich machen. War schon eher meine Schuld, aber mit den Taxis war nervig. Und Be My Baby, irgendwie fand ich den von der Stimmung her ganz cool, aber ich habe ihn nicht so richtig durchdrungen. Er war also sehr kompliziert. Es ging darum, dass eine junge Frau eine Obdachlose findet, die sie dann umbringen möchte und sich als sie irgendwie ausgeben, damit sie irgendwie die Versicherung betrügen kann. Das war relativ komplex. Den würde ich eigentlich gerne nochmal sehen. The Mutation, das ist der Film von Shin Soo-won, da werde ich auf jeden Fall auch noch eine Podcast-Folge zu machen oder zumindest in der Folge mit Lee Joo-young dann noch was darüber erzählen. Also müsst euch ein bisschen gedulden. The Great Flood, ein neuer Netflix-Film, der im Dezember startet, ich glaube kurz vor Weihnachten, von Kim Byung-woo mit Kim Da-mi in der Hauptrolle und Park Hae-soo. Furchtbar fand ich den. Also da ist Good News. Der Netflix-Film ist einer der besseren oder ein guter Film. Aber The Great Flood, auch da kommt das steht ein bisschen Spoilergefahr, weil es dann doch über diese Flut, die kommt, hinausgeht und es noch eine ganz überraschende Wendung nimmt. So viel will ich schon mal sagen. Aber mir hat das überhaupt nicht gefallen. The Second Child, ein Film, das habe ich auch in der Insta-Story schon gesagt, etwas, eine ganz coole Atmosphäre hatte, so ein bisschen unwirklich. Es ging um so eine Schattenwelt, teilweise auch um zwei Schwestern und eine Familie, die mit einem Fluch belegt ist. Aber richtig durchdrungen habe ich den Film auch nicht. Da habe ich aber deutlich weniger Lust, ihn nochmal zu sehen, als jetzt zum Beispiel Be My Baby, den ich irgendwie interessanter fand, um dieses Rätsel da zu knacken. Aber The Second Child eher nicht so. Und ein Film, der mich überrascht hat, auch ein Film, der im Wettbewerb läuft, 7 o'clock Breakfast Club for the Broken Hearted, mit einer Schauspielerin, die früher auch ein Idol war, die ich mittlerweile eigentlich doch ganz gerne mag. Ich wurde bisher mit ihr nicht so warm durch ihre Rollen. Bae Soo-ji, die spielt eben eine Frau, die sich frisch getrennt hat und dann eine Nachricht bekommt. Das gibt eben diesen Heartbreak Club, wo man sich dann treffen kann und einen Token mitbringt, also einen Gegenstand aus der Beziehung, den man loswerden möchte, die Erinnerung daran. Und dann gibt es da letztendlich in diesem Breakfast Club, wird dann gespeist und es wird ein Liebesfilm geguckt. Und dann soll man sich am Ende, wie bei so einem Wichteln, soll man sich dann eben ein Token mitnehmen von jemand anderem und dann irgendwie damit machen, was man möchte. Und natürlich kommt es dann dazu, dass Soo-ji eine Kamera mitnimmt, also die Figur, die heißt Sagang, nimmt eine Kamera mit von der Rolle, die von Lee Jin-wook gespielt wird. Das ist Lee Ji-hoon, so heißt der Mann im Film. Und dieser Mann wiederum nimmt ihren Token mit, was so Bücher sind. Und dann gibt es irgendwelche Gründe, werden dann im Film aufgetan oder erzählt, weswegen die sich dann wieder treffen müssen. Und natürlich, ihr könnt euch das vielleicht ein bisschen denken, worauf es hinausläuft. Es gibt dann natürlich irgendwie eine sich anbahnende Romanze. Ich fand den Film gut, mir hat der Spaß gemacht, der hat mich unterhalten, der war sehr warm, der hat einem diesen Herzschmerz irgendwie ganz angenehm vermittelt, wobei, das ist auch so gleichzeitig mein Vorwurf, es war natürlich ein Film, der schon damit kokettiert irgendwie oder das irgendwie als etwas, kann man sagen, Positives herausstellt, also zumindest ist der Film nicht zutiefst erschütternd und traurig, sondern eher irgendwie hoffnungsvoll und ich weiß nicht, die Trennungserfahrung, die ich bisher so hatte, die haben mich dann schon eher erschüttert und ich finde, Trennungen haben für mich mal was Dreckiges und was natürlich ja Zerstörendes. Und der Film hatte eher eine positive Note, womit ich dann nicht ganz so gut, ja, also ich glaube, ich mag einfach lieber Filme, die mir eben so diesen Schmerz tatsächlich vermitteln und nicht direkt nach der Trennung, dass es wieder bergauf geht, was dieser Film eher so hatte. Wisst ihr, was ich meine? Also hatte er was, kann man sagen, empowernd macht auch keinen Sinn, aber hatte so was Versöhnliches, was Warmes und etwas von wegen, das Leben geht weiter und naja, letztendlich habe ich diesen Herzschmerz nicht komplett abgenommen und auch der viele Alkoholkonsum in dem Film hat mich gestört, weil ich das irgendwie, ja, war sehr viel Product Placement und mir habe ich es auch nicht verstanden, was es jetzt für einen Sinn hat, dass man die ganze Zeit eben diese beiden normschönen SchauspielerInnen da sieht beim Alkohol trinken und dass man hat denen eben in dieser Situation den ganzen Herzschmerz nicht abgenommen. Apropos Alkohol und Nicht-Alkohol, ich nehme mal einen Schluck von meinem alkoholfreien Bier. Ich rede ja schon 13 Minuten ununterbrochen hier fast. Und ja, wie ging es weiter? Den Film habe ich vorgestern gesehen. Ich muss gerade mal gucken, welches Datum. Letterboxd wird mich da nicht enttäuschen. Am 22. Heute nehme ich am 24. auf. Und dann habe ich am 22. abends noch ein weiteres Highlight gesehen. Ich werde auch noch so ein Reel vorbereiten, ein Highlight-Reel, wo ich eben 5 Filme erwähnen werde. Das ist einer davon, Coming of Age, von John Sung-ho. Und dieser Film, den fand ich wirklich sehr, sehr gut. Vor allem haben mir die beiden Hauptrollen gefallen. Das war eine junge Frau, Jong-mi, gespielt von Ha Yoon-kyung, und ihr Vater Choltek, gespielt von Ki-ju-bong. Und es fällt mir, also den Film möchte ich unbedingt nochmal sehen, weil es fällt mir schwer, jetzt zusammenzufassen, worum es da eigentlich ging. Es war so ein bisschen Slice-of-Life-Film, also sie, die junge Frau Jong-mi, ist eine erfolglose Schauspielerin, möchte aber Erfolg haben, also bewirbt sich fleißig. Und ihr Vater bekommt eine Krebsdiagnose, aber nur, in dem Film wird es dargestellt, Stufe 1, also nicht ganz so schlimm. Also man kann das eben noch durch Therapie, Chemotherapie heilen. Und das ist eben dann auch ein Großteil des Films, wie er zu dieser Therapie geht. Aber auch so, er ist so sehr wieder, ist es ein richtiges Wort, wieder borstig. Also so, er ist so sehr, er hat so einen sehr eigenen Kopf und möchte sich da irgendwie nichts von einem gesunden Leben erzählen lassen. Dann wiederum gibt es noch die Mutter, also die Großmutter quasi. Und es gibt dann, der Film ist auch in 5 Akten erzählt. Und am Anfang von jedem Akt erzählt sie von den Hardships ihres Lebens, also von den Schwierigkeiten, von dem Leid, was sie erfahren hat in der Kolonialzeit, in der japanischen Kolonialzeit, also als Japan Korea eben besetzt hat. Und es werden auch Trostfrauen angesprochen. Es werden die Demokratiebewegung in den 80ern wird angesprochen und eben dieses harte Leben. Und das war so eine, das hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht, so blöd es auch klingt, das dann zu vergleichen mit eben diesem auch schwierigen Leben, das Jongmi eben hat als junge Frau, aber irgendwie gar nicht vergleichbar. Und es gibt eben ganz andere Schwierigkeiten. Und irgendwie, da der Film ja Coming of Age hieß, war das für mich so ein bisschen einfach ein kleines, so ein Familienporträt, wo es irgendwie ums Älterwerden geht. Und da der Vater hatte vielleicht auch noch seinen Coming-of-Age-Moment und musste noch fürs Leben lernen. Also es ist ein Film über das Älterwerden und die Schwierigkeiten des Lebens. Und irgendwie konnte ich damit auch sehr gut connecten. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe, dass dieser Film auch in Deutschland irgendwie schaubar wird. Würde mich zumindest sehr freuen. Journey There, ein Film, den ich auch total warmherzig fand. Am Ende nimmt er leider so eine sehr, sehr kitschige Kurve. Die letzten 20 Minuten waren komplett theatralische Musik und immer wieder, also noch das Leid auskosten. Ein bisschen, ja, das fand ich dann nicht mehr so gut. Sonst hätte der Film, glaube ich, bei mir deutlich mehr gewonnen. Es geht um eine Wahlfamilie. Also um eine etwas ältere Frau. Ich würde sie auf die 60, Mitte 60 schätzen ungefähr. Chun-hee, gespielt von Kim Hee-wook. Und einen, die in ein neues Apartment einzieht, weil das Haus zu groß geworden ist, nachdem ihr Mann verstorben ist. Und dort lernt sie eben Min-Jun kennen, einen Deutsch-Koreaner, also einen Menschen, ich weiß gar nicht, das wird, glaube ich, gar nicht genau gesagt, was für eine Geschichte er hat. Er spricht auf jeden Fall Deutsch, Englisch und auch ein bisschen Koreanisch, also am besten Koreanisch eigentlich. Und die beiden lernen sich dann eben kennen, und weil sie ein Klavier hat, was nicht in ihre Wohnung passt oder zumindest nicht da rein transportiert werden kann, weil ein Baum im Weg ist, bietet er ihr an, das Klavier in seiner Wohnung ein bisschen in einem anderen Stockwerk unterzubringen. Sie kann immer vorbeikommen zum Spielen, und dann ergibt sich da eben so eine Wahlfamiliensituation daraus. Die war wirklich schön erzählt, war super, der Film hatte Witz. Und ja, am Ende kommt dann raus, dass sie, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt gar nichts erfahren möchtet, skippt ein bisschen vor, aber das ist zumindest auch beim, im Letterboxd steht das auch schon so drin, ein Aspekt. Also sie entscheidet sich dann am Ende oder gegen Ende hin, oder das ist so der Aufbau des Films, das habe ich vielleicht auch verpasst, diesen Aspekt, dass sie ihrem Mann eigentlich folgen möchte, also Journey There, das ist vielleicht auch so die Reise ins Jenseits, und sie hatten sich nämlich ursprünglich mal zum gemeinsamen Suizid verabredet, das kommt dann am Ende raus, aber wie gesagt, das ist in Letterboxd auch schon angedeutet, und ich möchte das Ende des Films jetzt aber noch nicht vorwegnehmen, sondern das ist eben nur der Aufbau, also war ein eigentlich ein sehr einzigartiger Film, wäre dieses kitschige Ende nicht da gewesen. Ach, übrigens, habe ich ganz vergessen zu sagen, Coming of Age war auch ein wirklich tragisch-komischer Film. Also ich habe da wirklich auch im Kino gelacht, und der kam wirklich sehr gut an. Accordion Door, den habe ich irgendwie übersprungen, obwohl ich den zweimal gelockt habe. Den habe ich am 21. gesehen, also quasi zwischen Great Flood und Second Child. Accordion Door, über den werde ich auch noch was erzählen. Das ist vielleicht mein Film des Festivals neben No Other Choice. Ein Film über ein Kindheitstrauma, über ein schreckliches Ereignis, was passiert ist einem jetzt Mittelschüler. Und er verarbeitet diese Sachen eben, das ist ein bisschen Fluch und Segen, durchs Schreiben. Also er hat quasi durch dieses Erlebnis Schreiben gelernt. Aber es ist auch traumatisch für ihn, das immer solche Sachen zu Papier zu bringen. Und dann lernt er eine Mitschülerin kennen, die gespielt wird von Lee Jae-in. Der Hauptdarsteller wird gespielt von Moon Woo-jin. Und die spielt Fußball und fasziniert ihn. Und generell so dieses, ich habe den heute zum zweiten Mal gesehen, diese Frage zwischen Zwängen, ob man etwas tut, um etwas zu kompensieren, wie das Schreiben, oder ob man Fußball einfach liebt, wie die Figur von Lee Jae-in. Das ist ein Aspekt, den ich heute noch irgendwie begriffen habe. Aber generell auch so die Erzählung einfach. Die war so, der wurde angekündigt als Coming-of-Age-Sci-Fi-Film. Und ich würde sagen, die übernatürlichen Elemente in dem Film sind sehr magisch. Aber was es dann damit auf sich hat, das ist dann den ZuschauerInnen überlassen. Wobei eigentlich nicht. Ich sage euch das jetzt nur, damit ihr euch den Film selbst erschließt und ich euch nicht so viel sagen muss. Er hat auf jeden Fall eine ganz bezaubernde, verstörende Atmosphäre. Und ich habe ihn heute zum zweiten Mal gesehen und damit ich ihn so ein bisschen in mein Gehirn aufsaugen kann und ihn nicht vergesse, bis er dann eventuell nächstes Jahr, oder ich hoffe zumindest, auch in Frankfurt zu sehen sein wird. Da würde ich mich auf jeden Fall für einsetzen. Also ein ganz toller Film. Ich werde dazu auch noch ein Reel vorbereiten und bin auf jeden Fall ganz, ganz angetan, auch von den SchauspielerInnen. Und das ist für mich einer der Filme des Festivals. Und heute bin ich dann noch in Hanna Korea gegangen. Ich habe noch meine Entscheidung geändert und bin nicht in Maze gegangen, sondern in Hanna Korea. Ein Film von einem dänischen Filmemacher, Frederik Solberg. Steht das bei Letterboxd, wo er herkommt? Ich glaube aus Dänemark. Und es ging um Cheson, also eine junge Frau aus Nordkorea. Und ähnlich wie in dem Film, den ich im Podcast auch mal besprochen habe, A Tour Guide, ging es eben um das Leben einer Nordkoreanerin. Oder es geht eben erstmal darum, wie sie eingegliedert wird in die südkoreanische Gesellschaft, was ich sehr interessant fand, weil das eben zum Beispiel in The Tour Guide nicht so ausführlich erzählt wurde. Es schien mir sehr authentisch. Es ist auch ein Film, der auf einem wahren Leben beruht. Und dann, wie sie eben in Südkorea klarkommt und wie sie versucht, mit ihrer nordkoreanischen Familie noch Kontakt zu halten. Ein sehr berührender Film und erzählt wirklich auch in nicht exploitativen, in einer nicht exploitativen Weise, was eigentlich auf diesem Weg alles passiert sein muss, durch China nach Südkorea zu kommen. Also ein Film, der mir auch in Erinnerung bleiben wird, den ich aber insgesamt nicht ganz so stark inszeniert fand. Aber trotzdem ist das Thema natürlich besonders, weswegen ich auch vermute, dass das einer der Filme ist, der am ehesten zusammen mit Project Y und den Netflix-Filmen natürlich und No Other Choice einen Release in Europa bekommt, eben weil der Filmemacher ja auch ein Europäer ist. Okay, wie viele Filme habe ich gesehen im Rahmen des Festivals, wenn ich den Screening Room in Seoul mitzähle? Dann zähle ich mal gerade durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ungefähr, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ich habe noch einen neuen Film zumindest vor mir, denn morgen werde ich mir noch Burning ansehen mit Yi Chang-dong. Der wird nämlich auch, der wird auch da sein. Und dann noch abends einen Film, wie heißt der nochmal? Habe ich gerade vergessen. Also man ist auf jeden Fall voller Filme, die es hier zu schauen gibt. Der Film, den ich morgen Abend sehe, das ist The Gorals. Den werde ich mir wahrscheinlich noch ansehen. Freitag werde ich dann wahrscheinlich auch noch ein Ticket für die Abschlusszeremonie bekommen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich da überhaupt Lust drauf habe oder ob ich nicht lieber den ganzen Freitag einen Busan-Tag machen will. Ich muss auch noch Sachen besorgen für den Ausflug nach Jeju, nämlich eine Fahrradhose, denn wir werden dort ja Fahrrad fahren. Meine Freundin kommt mich besuchen. Die sitzt jetzt gerade im Flugzeug oder wird demnächst im Flugzeug sitzen und fliegt nach Südkorea. Ich überlege übrigens gerade, Alicia Stefanis, die ja auch in Berlin bzw. in Potsdam wohnt, die fliegt auch heute nach Südkorea. Und ich frage mich, ob die beide im selben Flugzeug sitzen, was super lustig wäre. Aber ich kann die glaube ich, gerade nicht mehr erreichen, weil ich glaube, der Flug geht demnächst. Naja, ich versuche es nochmal, würde mich interessieren. Naja, jetzt merkt ihr schon, ich bin am Ende meiner Pyeongchang-Folge. Und ich finde es schön, diese Tradition aufrecht erhalten zu haben, auch wenn ich diesmal alleine war. Aber vielleicht schaffe ich es ja morgen doch noch, mit irgendjemandem am Kiosk zu quatschen, am Pyeongchang. Ich sage immer Kiosk, aber es sind eigentlich Späti-Folge, könnte man auch sagen. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt es genossen, die Soundqualität war okay. Und unterstützt Kino Korea gerne. Es gibt ja inzwischen den Filmclub, es gibt die Möglichkeit, mich bei PayPal zu unterstützen. Alle Infos findet ihr auf Steady, das würde mich, wie gesagt, sehr freuen. Und dort gibt es mittlerweile auch Zusatzcontent in Form von Videos, die ich aufgenommen habe. Also alle weiteren Infos über die Newsletter bekommt ihr dann, wenn ihr euch bei Steady mal umschaut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Thank you for everyone. Thanks for coming. 감사합니다. 밤이 늦었으니 집으로 돌아갑시다. 감사합니다. Let's go home.
Thank you.